Tja, ein Egozentriker mit stumpfen Parolen auf Stimmenfang, von dem ich hoffe, dass der nicht kandidieren wird. Erstaunlich, wie weit eine solche Person es bringen kann. Doch in schwierigen gesellschaftspolitischen Situationen, da suchen Menschen einfache Antworten. Das gilt nicht nur für die USA. Das gilt doch auch für Europa und das gilt doch auch für uns. Erstaunlich, in welcher Naivität Parolen Unterstützung finden. Doch gesellschaftlich Verantwortung zu tragen, das heißt, komplizierte Entwicklungen miteinander abzuwägen und helfende, den Frieden unterstützende Schlussfolgerungen ziehen zu können. Heute ist ja Wahlsonntag. Oh, hier wackelt auch was. Ich weiß nicht, ob das dir den Gang zur Wahlurne leichter macht. Aber wir sind heute ja hier nicht in einer parteipolitischen Veranstaltung. Wir sind in einem Gottesdienst. Doch gerade weil das so ist, wir in einem Gottesdienst sind, sollten wir uns durch Gottes Wort auf unsere gesellschaftspolitische Verantwortung hin auch ansprechen lassen. Denn, das ist mein erster Punkt, Menschsein heißt Verantwortung haben. Menschsein heißt Verantwortung haben. Ich lese dazu einen kurzen Text aus 1. Mose 1, Vers 26 bis 28. Dann sprach Gott: Nun wollen wir Menschen machen, ein Abbild von uns, das uns ähnlich ist. Sie sollen Macht haben über die Fische im Meer, über die Vögel in der Luft, über das Vieh und alle Tiere auf der Erde und über alles, was auf dem Boden kriecht. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bilde. Als Gottes Ebenbild schuf er sie und schuf sie als Mann und als Frau. Und Gott segnete den Menschen und sagte zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch. Füllt die ganze Erde und nehmt sie in Besitz. Ich setze euch über Fische im Meer, die Vögel in der Luft und alle Tiere, die auf der Erde leben, und vertraue sie eurer Fürsorge an. Menschsein heißt Verantwortung haben. Also, was über diesen Text schon alles gepredigt wurde, und er enthält ja auch tatsächlich ganz viele Aspekte. Man könnte eine ganze Predigtreihe daraus machen. Doch heute soll es weder um die Pluralformulierung, einige sind bestimmt gestolpert, nun wollen wir Menschen machen, spricht Gott, also himmlischer Hofstaat oder Dreieinigkeit Gottes, noch um das Wie der Schöpfung, also braucht Gott zur Erschaffung des Menschen überhaupt irgendeine Materie. Darum soll es alles nicht gehen. Der Fokus heute, ihn möchte ich legen auf die Charakterisierung des Menschen als ein Abbild von uns, sagt Gott, das uns ähnlich ist. Also auf die Ebenbildlichkeit Gottes. Da möchte ich den Fokus legen. Und das wird von nichts anderem gesagt als von dem Schöpfer. Und ist uns schon mal aufgefallen, das ist einzigartig. Das hat niemand anderes in der ganzen Schöpfung. Dieses Prädikat. Und hier finden wir die Begründung für die ganze Geschichte Gottes mit den Menschen. Gott hat den Menschen geschaffen als sein Ebenbild. Nun weiß ich ja, die Handtaschen der Frauen sind manchmal unergründlich. Was man darin alles so findet. Ihr habt auch, einige Frauen haben tatsächlich heute Morgen Handtaschen mit sich, man glaubt es kaum. Guckt doch mal rein, findet ihr einen Spiegel? Habt ihr einen Spiegel in der Handtasche? Nein? Doch, guck mal. Wir Männer, tut mir leid, ist halt nicht so. Aber vielleicht dürfen wir ja bei der Nachbarin mal mitgucken. Wenn du den Spiegel jetzt aufklappst, schau mal rein. Da siehst du dein Ebenbild drin, oder? Da siehst du das drin, was zu dir gehört. Manche erschrecken ja davor. So? okay, ich hätte vielleicht doch noch mal gucken sollen. Ebenbildlichkeit. Das, was hier in der Bibel beschrieben wird, was hier gemeint ist mit drin, das meint nicht die Ohren oder die Nase. Das meint auch nicht, ob das hier stimmt. Das meint nicht dieses, meint kein Spiegelbild, was hier Gott über die Menschen sagt. Sondern Gott hat die Menschen geschaffen als sein Ebenbild, das meint als sein Gesprächsgegenüber. Als denjenigen, mit denen er auf Augenhöhe kommuniziert. Wie heißt es in der Bibel zu Anfang? Und Gott ging durch den schönen Garten Eden und er suchte die Menschen. Warum? Er rief, Adam, wo bist du? Mensch, wo bist du? Er sucht das Gespräch. Das ist die Ebenbildlichkeit, von der hier die Rede ist. Und die ist einzigartig. Das macht den Menschen aus. Und als ein Gesprächsgegenüber hat Gott dem Menschen dann, so können wir das hier lesen, auch eine Beauftragung und eine Verantwortung über die Schöpfung gegeben. Auch das ist wieder einzigartig. Darin liegt unser Sein als Mensch begründet. Gott hat es getan. Das bedeutet aber für uns auch, diese Anrede Gottes und seine Beauftragung, die legt dann auch die Grundlage für die Verantwortung, die wir als Menschen haben. Und die haben wir, ob wir sie wollen oder nicht. Wir haben sie, weil Gott uns geschaffen hat. Wir finden uns also nur vor, in dem Sinne, dass wir Verantwortungsträger sind als Menschen. Aber wer diese Verantwortung auf Tiere begrenzt haben möchte, wie hier Vers 28b, der hat den ganzen Text noch nicht verstanden. Man muss auch den anderen lesen. Da heißt es doch zuvor, und Gott segnete die Menschen und sagte zu ihm, seid fruchtbar und vermehrt euch. Und dann, füllt die ganze Erde und nehmt sie in Besitz. Mit anderen Worten, Gott sagt, ich übertrage euch Menschen die Verantwortung für die ganze Schöpfung, zu der ihr auch selbst gehört. Du und ich, wir gehören dazu. Verantwortung. Führ das mal ein bisschen aus. Verantwortung zunächst einmal ein erster Unterpunkt für sich selbst. Ich glaube, trotz allem psychologischen Verständnis für die Kindheit, vielleicht auch deine schwierige Lebensumstände, in der du hineingeboren und in der du aufgewachsen bist. Du bist als ganz besonderes Individuum nicht nur ein Produkt anderer. Nein, du bist mehr. Du bist nicht nur das, was andere aus dir machen, sondern du bist du. Du bist eine eigenständige Persönlichkeit. Gott hat in dein Leben etwas hineingelegt. Und Gott hat mit deinem Leben etwas vor. Er möchte, der Kreator, er möchte sehen, dass dein Leben sich gestaltet, sich entwickelt. Dass aus deinem Leben etwas wird. Gott hat dir Würde gegeben, das auch anzunehmen. Und er wird dich einmal daraufhin ansprechen, ob du diese Würde auch gelebt hast, die er dir gegeben hat. Das fängt ja Verantwortung für sich selbst, das fängt ja schon bei dem eigenen Körper an. Also man braucht kein Karl-Lagerfeld-Modell und man braucht kein Bulldozer-Modell. Dazwischen gibt es eine ganze Menge und dazwischen liegt auch die Verantwortung. Das geht über dein Denken und mein Denken. Gedanken, denen wir häufig grünes Licht in unserem Kopf geben, die breiten sich auch aus, die nehmen auch Raum ein. Die setzen sich fest. Das schließt aber auch unser Reden, unser Handeln mit ein, Verantwortung haben. Lebe doch die Würde, die Gott dir gegeben hat. Oder meinst du, es wäre in Ordnung zu begründen, ich bin ein Schläger, weil meine Eltern auch Schläger waren? Bisschen kurz, ne? wäre doch viel schöner zu sagen, ich habe das reflektiert und weiß, das will ich nicht. Ich will anders leben. Ich bin nämlich ich. Leb die Verantwortung, die Gott dir für dich selbst gegeben hat. Ich gehe weiter. Aber wir haben auch Verantwortung, nicht nur für uns selbst, sondern auch für andere. Gott hat diesen Bibelversen ja ganz bewusst den Plural hineingesetzt. Er hat nicht eine Person herausgegriffen und die anderen irgendwie aus der Verantwortung damit entlassen. Im Gegenteil. Gott hat den Menschen auf andere Menschen hin angelegt. Und das zieht sich durch das ganze Wort Gottes durch. Das kannst du anfangen, wenn es um die Frage der Ehebeziehung geht. Verantwortung füreinander wahrnehmen. Das kannst du weitergehen, die ganzen biblischen Befunde, wenn die Familien, die Großfamilien zeigen. Verantwortung füreinander annehmen. Ob es wirtschaftlich ist, ob es wohnraummäßig ist, wie auch immer. Aber das geht dann auch so weit, dass auch die Geschwister in die Verantwortung mit hineingezogen werden. Neutestamentlich sogar noch einen Schritt weiter, das wollte ich jetzt eigentlich sagen. Neutestamentlich einen Schritt weiter. Ja, es wird eine Verantwortungsreihe gelegt, ja für die ganze Gemeinde. Gerade in den Briefen des Apostel Paulus wird es ja immer wieder deutlich. Vieles dreht sich darum, dass Menschen füreinander Verantwortung tragen, wenn sie in Verbindung zueinander stehen. Und ich glaube, in unserer Generation geht gerade dabei so etwas verloren. Wir sind stärker auf unser eigenes Wohl, unser Heim und unseren Fernseher konzentriert. Aber heißt das wirklich im Sinne Gottes Verantwortung füreinander tragen? Dritten Punkt, da komme ich stärker auf dieses Thema, fixe ich mal zu, auf dem wir heute auch drüber sprechen. Verantwortung heißt auch Verantwortung in der Gesellschaft. Ich finde, was ist das doch für eine Wertschätzung von Seiten Gottes gegenüber uns Menschen, dass er uns auch die Gestaltung der großen Linien in dieser Welt übertragen hat. Nehmt die Erde in Besitz. Man könnte auch sagen, nehmt die Erde in eure Fürsorge, steht da. Ich habe mich gefragt, wie leben wir das in unserer Kultur? Also gerade in so unserer christlichen Kultur, in unserer FEG-Kultur. Da habe ich schon gemerkt, wir kommen als freie evangelische Gemeinden aus einer bestimmten christlichen Strömung heraus, bei der man den Eindruck gewinnen könnte, also dieser Auftrag, der trifft nicht so ganz für uns zu. Da gab es, früher wurden solche Dinge, wie heißt das, ausgelagert. Das machten andere Organisationen, sich darum zu kümmern, Verantwortung in der Gesellschaft zu tragen. Aber müsste es nicht gerade umgekehrt sein, dass wir mehr Verantwortung tragen? Vor einiger Zeit sprach mich jemand aus der evangelischen Landeskirche an, es ging um irgendwelche diakonischen Bereiche, Aufgaben und er sagte, ach Lothar, ich habe gedacht, ihr als FEG kümmert euch nicht darum. Ist das richtig? Ich würde sagen, es ist weder richtig noch wahr. Komme ich gleich drauf. Aber das macht so ein bisschen deutlich, in welcher Denke wir oder vielleicht du auch noch drin bist. Die Gesellschaft, die wird nicht dadurch besser, dass sie von mehr gottfernen Menschen geleitet wird. Die Gesellschaft wird nicht dadurch besser, dass sie von mehr gottfernen Menschen geleitet wird. Menschen, die also keinen Bezugspunkt in ihrem Leben zu dem lebendigen Gott haben. Ich weiß, diesen Satz kann man auch nicht einfach nur rumdrehen, als würden Christen das immer alles besser machen. Manchmal haben sie einfach von der Materie keine Ahnung und dann sollten sie auch die Finger auch davon lassen. Aber überleg dir mal mit Ahnung und christlichem Hintergrund hinein in die Verantwortung sich verantwortlich in der Gesellschaft auch aufzustellen? Was kann daraus für ein Reichtum, für einen Schatz entstehen? Daher zum Nachdenken anregen kann doch dieser letzte Satz, oder? Einen zweiten Gedanken. Ich habe ihn mal überschrieben mit Grundlinien einer christlich verankerten gesellschaftspolitischen Verantwortung. Bisschen lang, aber ihr könnt es ja lesen. Mir sind zwei Bibeltexte dazu vor Augen gekommen. Paulus schreibt im Epheserbrief, Kapitel 5. Nehmt euch daher Gott selbst zum Vorbild. Ihr seid doch seine geliebten Kinder. Konkret heißt das, alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Denn auch Christus hat uns seine Liebe erwiesen und hat sein Leben für uns dahingegeben. Da früher gehörtet ihr selbst zur Finsternis, doch jetzt gehört ihr zum Licht, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Verhaltet euch so, wie Menschen des Lichts sich verhalten. Das, was Paulus hier schreibt, kann man kurz mit 4 Worten zusammenfassen. Tut, was Gott ehrt. Tut, was Gott ehrt. Und das können wir, weil wir uns als Christen mit einer, und zwar mit unserer Identität einbringen können. Unsere Identität als Christen gehört, ein Mensch des Lichts zu sein, weil Christus dazu gemacht hat. Zu unserer Identität gehört es, geliebte Kinder Gottes zu sein, Gottes Liebe erfahren zu haben als Christ. Zu unserer Identität gehört es, als Christen, dem Heiligen Geist eingepflanzt zu haben. Gottes Arbeit ist das, was er getan hat. Und mit dieser Identität kann ich nun hinausgehen und kann tun und kann handeln und darf leben. Wir dürfen leben, was wir sind. Aber das sollen wir auch leben, sagt Paulus. Das sollen wir nicht mit zurückhalten, sondern wir sollen aufgeschlossen hineingehen in diese Welt, in diese Gesellschaft. Menschen sind wir zu anderen zur Orientierung gesetzt. Licht braucht man zur Orientierung. Und genau das sollen wir sein, sagt er. Wie Menschen des Lichts sich verhalten. Menschen, die anderen Orientierung geben für ihr Leben. Ja, wie sieht das konkreter aus? Ein zweiter Text dazu aus 1. Thessalonicher 5. Wieder dieser Paulus. Er schreibt dann ab Vers 13, vor allem aber lebt in Frieden miteinander. Außerdem, ihr Lieben, weist die zurecht, die ihr Leben nicht ordnen. Baut die Mutlosen auf, helft den Schwachen und bringt für jeden Menschen Geduld und Nachsicht auf. Keiner von euch soll Böses mit Bösem vergelten. Bemüht euch vielmehr darum, einander wie auch allen anderen Menschen Gutes zu tun. Merkt ihr, da ist niemand ausgeschlossen. Sondern das ist eine Grundlinie des Verhaltens, die eigentlich alle Menschen erreichen soll. Und das könnte dann heißen, gesellschaftspolitische Verantwortung, wie sieht das aus, so eine Grundlinie? Wie sieht das mit der Menschenwürde und Schutz der Schwachen aus? Sich als Gottes geliebtes Kind zu verstehen? Darum zu wissen, dass Gott mit jedem Menschen einen Weg vorhat, dass er sie liebt? Das heißt doch, in der Menschenwürde für jeden Einzelnen einzutreten und zu sagen, ja, du hast diese Würde, nicht durch dein Verhalten, sondern weil der Schöpfer sie dir gegeben hat. Auf diese Würde hin will ich dich ansprechen. Und auf diese Würde hin will ich auch mit dir leben. Und Schutz der Schwachen? Schon in der Apostelgeschichte wird ja berichtet, im Kapitel 5, 6. Da gibt es Schwierigkeiten in der Gemeinde in Jerusalem, weil nicht alle richtig versorgt wurden, steht da nur. Wurden einige vergessen. Dazu muss man wissen, zur damaligen Zeit gab es in Jerusalem also eine Armenfürsorge. Die Leute reisten nach Jerusalem, weil sie die Ankunft des Messias erwarteten und dieser Messias sollte in Jerusalem kommen. Deswegen wollten sie möglichst dicht dran sein. Übrigens auch der Grund, warum da vor dem Tor in Jerusalem an der Mauer unten drunter der Friedhof ist. Sie wollten da sein und dann verkauften sie ihr Besitz und zogen nach Jerusalem. Und dann wurden sie älter, als sie eigentlich gedacht hatten und ihr Besitz war weg. Und was war dann? Und so gab es schon in Jerusalem so eine Armenfürsorge, wie wir jetzt die Tafel haben. So was gab es damals. Und dann erlebten die einzelnen Leute, die Christen geworden sind, dass sie da nicht richtig berücksichtigt wurden. Zum einen von den Juden, weil sie sagten, ihr gehört ja jetzt zu den Christen. Aber auch von den Christen nicht richtig, weil da sie aus verschiedenen Nationen kamen. Und da hinein wird der Fokus gelegt und wird gesagt, das ist doch nicht richtig. Ihr habt als Gemeinde den Auftrag, euch um die alle zu kümmern. Ohne Abwägung ihres Hintergrundes, der Person, ihrer Nationalität. Können wir das übertragen auf die Flüchtlinge, auf die Schwachen, sozial Schwachen in unserem Land? Ich glaube, problemlos, oder? Komisch, das war in der ersten Generation der Christen, wurde das festgesetzt. Da sollten sich Leute bitte schön drum kümmern. Es war Gottes Anliegen. Er hat es nicht nur verbal gesagt durch Jesus Christus, sondern die Christen waren fähig und gewillt, es in ihrer ersten Generation auch aufzunehmen, es zu leben. Können wir davon lernen? Hätten wir davon was zu lernen? Ja, ganz konkret bedeutet das doch, wenn ich den Pott Geld habe und den brauche, verteile für Suppe und für wer weiß was und davon Dinge kaufe, wenn ich mehr Leute einbeziehe, wird das, was ich im Portemonnaie habe, weniger, oder? Kennt jemand eine andere Rechnung? Das war auch damals bei den Christen so. Aber es war trotzdem ihr Auftrag. In diesem Sinne lebten sie in der Würde, die Gott ihnen gegeben hat. Das ist bis heute immer noch so. Dem Frieden verpflichtet, ein anderer Unterpunkt, dem Frieden verpflichtet. Meinen kleinen Heimatort Wiesenfeld gab es zwei Nachbarn. Die haben sich seit meiner Kindheit an, waren die sich nicht koscher. Ob es um die, na, ich glaube, es ging um die Hühner. Die hatten mal Eier gelegt in Nachbarsscheune. Ja, das hat 30 Jahre gehalten. Ich meine die Eier nicht, aber der Knatsch, der damit kam. Das ist ja auch mal nachdenkenswert. Ne? Zum Schluss wurde es übertragen auf einen Baum, der immer größer wurde. Leute, was machen wir uns manchmal für Dinge und was finden wir manchmal für Gründe, warum wir vielleicht mit dem Nachbarn nicht gut können? Oder der Nachbar mit uns nicht gut kann? Kann ja auch sein. Man kann ja nur in Frieden miteinander leben, wenn der Nachbar das auch will. Aber so viel es an euch liegt, heißt es, haltet Frieden miteinander. Das geht in der Nachbarschaft los. Aber das zieht sich doch weiter auch hinein in diese ganze Welt. Und was leiden wir heute darunter, dass es eben so viel Krieg und Terror gibt? Ich kann es ja nicht verstehen, warum sich Menschen so grausam miteinander umgehen müssen. Logisch nicht. Aber die subtilen Mächte da manchmal am Wirken sind, das erahne ich nur. Aber wo ist unsere Position darin? Haltet Frieden miteinander. Das ist unsere Verantwortung, zum Frieden aufzurufen und zum Frieden auch zu leben. Kannst du das übersetzen? Für deine Nachbarschaft, deine Schulklasse, deine Arbeitsplatzsituation. Frieden miteinander halten und immer das letzte Wort haben, verträgt sich nicht. Vorher schon mal den Mund halten, vielleicht eher. Eine gute Situation suchen, an dem es angebracht ist, etwas zu sagen, dient eher dem Weg des Friedens, als in jeder Situation reinzuplatzen. Politiker, und sei es Stadtpolitiker, dazu aufzurufen, die Sitzung gemeinsam durchzuführen und nicht Einzelparteien rauszurennen, gehört auch dann dazu, so ganz praktisch. Es gibt viele Orts, wo man Frieden miteinander versuchen kann zu leben und dazu einzuladen. Sei doch beteiligt daran. Nächster Unterpunkt, die Schöpfung im Blick behalten. Ja, das gehört zu unserer Verantwortung. Hat Gott doch gesagt, oder? Das heißt auch, dass wir versuchen, den Blick dafür zu bekommen. Lieber Lothar, da hast du viel zu lernen. Den Blick dafür zu bekommen, auch verantwortungsvoll mit dieser Schöpfung umzugehen. Wir erahnen das ja nur wie eine Verschwendung von Rohstoffen, was das für Folgen haben kann. Im Kleinen sind wir auch beteiligt. Das fängt bei der Plastiktüte an. Entweder kann man ins Geschäft gehen und kann schon einen Korb oder irgendwas mitnehmen. Und man muss nicht immer wieder die Plastiktüten kaufen. Man geht über ganz viele Dinge weiter. Was auch immer. Mein dritter und letzter Punkt. Gesellschaftspolitische Verantwortung, sich einfach fröhlich einzumischen. Sich fröhlich einzumischen. Wir haben schon einen Text nochmal. Matthäus 5. Christus sagt dort, ihr seid das Licht der Welt, Bergpredigt. Und er hat ja die gerade vor Augen im engeren Kreis, die Jünger, die seine Nachfolger sind, die mit ihm leben wollen, also Christen. So können wir das übertragen. Denen spricht er das zu. Ihr seid Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, die kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf einen Lampenständer, damit sie allen im Hause Licht gibt. Und so soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Hallo, was sagt der Jesus? Sie sollen unsere guten Werke sehen und den Vater im Himmel preisen dafür? Hier gibt es doch nur was zu sehen, wenn wir uns beteiligen, oder? Heute ist Wahlsonntag. Also eine Basisbeteiligung dafür ist, dass man an dieser Wahl teilnimmt, sofern man denn wahlberechtigt ist. Und wenn man generell in allen Phasen damit nicht einverstanden ist, kann man ja für ungültig erklären. Den Stimmzettel. Das ist ja mit Kumulieren und sowas heute etwas schwieriger. Aber das ist doch ein Grundanliegen. Eine Basic. Aber mich freut es auch, das will ich sagen, dass wir uns aufgemacht haben, hier als Gemeinde in die Gesellschaft hineinzuwirken. Als Gemeinde und als Einzelne. Vorhin habe ich schon mal die Tafel erwähnt. Ich weiß darum, dass auch hier in Dillenburg in der Tafel viele Christen mitarbeiten. Ja, genau. Es ist ein Platz, an dem man mitarbeiten kann, mitarbeiten sollte, seinen Beitrag sehen kann, in dieser Gesellschaft das aufzuzeigen. Oder ich gehe mal hier in das Gemeindehaus rein. Drüben ist die Kaffeearbeit. Das ist auch so ein Beitrag, weil das Café ein Stück weit als eine Begegnungsstätte fungieren kann, wo Menschen miteinander ins Gespräch kommen können und eine gute Begleitung haben können. Einen Rahmen, einen Raum, den wir ihnen bieten, an dem sich das ereignen kann. Ich könnte weitermachen. Ich freue mich darüber, dass wir uns als Gemeinde aufgemacht haben, auch zu dem Thema Flüchtlingsarbeit und sozial Schwache unseren Beitrag zu leisten, zu gucken, Verantwortung zu übernehmen. Ob es die Wohnung ist, die gerade drüben jetzt wieder neu hergerichtet wird. Die Streicher sind gerade unterwegs. Die Leute, die Möbel neu aufgestellt haben. Ja, hier, alles aus der Runde. Schön. Sei es im Kleidertreff. Die Woche war ich noch mal da. Kommen ganz viele Leute hin, die das einfach nicht haben. Als ich rausging, kam mir eine Frau entgegen, muss wohl hier aus Dillenburg sein, kein Migrationshintergrund, aber man sah es ihr an, dass finanziell nichts da war. Die suchte auch den Kleidertreff. Dachte ich, Frau, du bist richtig. Genau dafür soll es sein. Du sollst die Möglichkeit haben, hier dir auch etwas zu holen. Das ist dein Platz. Hoffentlich steht es dir richtig gut. Aber auch für die Flüchtlinge, die kommen. Auch dort. Leute, ich danke euch. Ihr lebt diese Verantwortung, wo ihr da mitarbeitet. Oder im Sprachcafé. Das Gleiche. Das letzte Mal kam ich rüber und ging nur durch das Foyer durch am Freitag. Ich will mal ein Dankeschön sagen dafür. Für Leute, die sich da engagieren. Ich guckte nämlich in die Runde und sagte, hör mal, die Frau hast du aber da noch nicht gesehen. War auch jemand von uns aus der Gemeinde. Offensichtlich doch neuerdings dort eingestiegen in die Mitarbeit. Schön. Das sind alles Möglichkeiten, nur einen kleinen Ausschnitt mal, wo ich sage, da sind wir bereits beteiligt. Da bist du vielleicht sogar beteiligt. Es geht darum, den Blick zu haben für das, was Gott möchte. Das geht weiter über die persönliche Unterstützung. Ich weiß, das machen einzelne Leute hier. Sie unterstützen, sie haben die Fürsorge für andere einzelne Leute. Genau das ist gemeint. Du lebst in dieser Verantwortung. Nun lebt dies als Licht Gottes. Sieh mal, du sagtest die Feuerwehr. Ich habe ein Stichwort extra noch aufgeschrieben. Auch das gehört dazu. Verantwortung haben. Verantwortung übernehmen. Es leben zu dürfen, es leben zu wollen mit dem, was Christus mir geschenkt hat. Wie heißt es in Jeremia, und damit schließe ich dann ab, Jeremia 29, Vers 7. Gerichtet an das Volk Israel, was an einem fremden Platz weggeführt worden war, in der Gefangenschaft war. Suchet der Stadt Bestes. Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen. Und betet für sie zum Herrn. Denn wenn es ihr wohl geht, so geht es auch euch wohl. Der Stadt Bestes suchen, habe ich gerade mal versucht, in einigen Bereichen zur Ausführung bringen zu lassen. Gedanken anzuregen, bei denen du vielleicht auch weiter einsteigen könntest und darüber hinaus die Linie ziehen könntest. Verantwortung als Christ in der Gesellschaft zu tragen. Aber hier gibt es noch einen zweiten Aspekt. Hier heißt es doch tatsächlich, und betet für sie zum Herrn. In der Vorbereitung für diesen Gottesdienst, da haben wir drei gedacht, ja, darüber sollte man nicht nur theoretisch reden, sondern das wäre doch jetzt eine Möglichkeit, dass wir in diesem Gottesdienst auch gleich beginnen könnten. Wir gemeinsam als Gemeinde beten für schwierige Situationen in dieser Stadt, in diesem Land, auf dieser Welt. Ich darf euch beiden bitten, das dazu gleich weiterzuführen.